Das Wichtige ist, man darf es nicht verharmlosen. Und da kommen wir wieder auf dieses Thema Spinner und Terrorprinzen. Die verbindet man nicht unbedingt mit Waffenarsenalen und halbautomatischen Waffen, mit denen man viele Menschen auf einmal verletzen oder sogar töten kann.
Heute unterhalten wir uns über eine Gruppe, die den Staat in seiner jetzigen Form als Problem sieht. Herzlich willkommen bei...
Wie jetzt?
Der Talk mit Thomas Kurz.
Ein mutmaßlicher Reichsbürger hat kürzlich in seinen Wohnräumen in Reutlingen auf einen SEK-Beamten geschossen und ihn verletzt. Der baden-württembergische Innenminister Thomas Strobel sprach nach der Durchsuchung des Gebäudekomplexes davon, dass ein erschreckendes und perverses Waffenarsenal vorgefunden wurde. Auch in Pforzheim und im Enzkreis gibt es mutmaßliche Reichsbürger, die zum Teil schon vor Gericht standen oder, wie im Falle eines mutmaßlichen Terrorgruppenmitglieds, jüngst aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. Wo tauchen diese Menschen in der Öffentlichkeit auf? Wie kann man mit solchen Menschen überhaupt ins Gespräch kommen? Das sind Fragen an meinen heutigen Podcast-Gast. Herzlich willkommen, Christian Schmidt.
Hallo.
Herr Schmidt, die Bundesinnenministerin Nancy Faeser hat kürzlich gesagt, ich zitiere, wir haben es nicht mit harmlosen Spinnern zu tun, sondern mit gefährlichen Extremisten, die von gewaltsamen Umsturzfantasien getrieben sind und viele Waffen besitzen. Wie schrecklich sind denn die Reichsbürger, die sie gemeint hat? Wirklich.
Ja, aus meiner Sicht, und ich habe also Bezug eben zu Pforzheim ganz, ganz speziell, kann ich da der Innenministerin auf jeden Fall zu 100% zustimmen. Und würde eben genau dieses Narrativ, was eben immer noch in der Bevölkerung unterwegs ist, von eher Spinnern oder dieses Wort Terrorprinz oder sowas ist ja bei den Razzien im Dezember auch letztes Jahr gefallen, als ja schwierig sehen, weil damit eine Gruppe verharmlost wird, die eben bewaffnet ist und gewalttätig vorgehen möchte.
Auch gewaltbereit und dann auch tatsächlich jetzt in Reutlingen bei einer Durchsuchung hat ein Reichsbürger ein mutmaßlicher Reichsbürger einen Polizisten angeschossen. In Pforzheim selber gab es 2017 einen Vorfall, da hat ein Pforzheimer auch mit einer Waffe herumgedroht und wurde dann in Dietlingen am Gartengrundstück festgenommen. Es muss irgendwie so ein Survival-Trainer gewesen sein und aus der Kampfsportszene. Sind das so die typischen Reichsbürger? Oder sehen die aus wie ganz normale Leute, haben ganz normale Berufe?
Ja, also mein Hintergrund zu dem Thema ist jetzt nicht wissenschaftlich, sondern ich bin eben zivilgesellschaftlich engagiert hier in Pforzheim und habe deswegen jetzt nicht den repräsentativen Überblick parat zu dem Thema. Was aber ganz klar zu sagen ist, dass es eine sehr diverse und heterogene Gruppe ist. Und man muss dann eben auch noch unterscheiden zwischen Reichsbürgern und Selbstverwaltern. Das eine sind eben Menschen, Menschen, die sich auf einen anderen Hintergrund berufen. Und eine andere Begründung haben, warum sie diesen Staat ablehnen. Und bei diesen Razzien, das ist ja auch in der Presse oft genug berichtet worden, gab es verschiedenste Menschen von Ärzten, Ärztinnen. Man sieht eben eine Tendenz schon, dass da auch Soldaten dabei sind oder Soldatinnen, Polizisten oder Polizistinnen. Aber grundsätzlich findet man Menschen aus allen Bereichen in dieser Bewegung.
Zu dieser Gruppe gehören ja sogar Sänger, Tenöre. Wir haben da einen Fall aus dem Enzkreis, der lange Zeit in Untersuchungshaft saß und jetzt draußen ist. Kann es sein, dass die Leute sich so schnell verändern? Die meisten haben ihn gekannt als Sänger im Gesangverein oder war auch im Fasching oder sonst irgendwo aktiv. Und dann plötzlich wird es ein Reichsbürger, wird es ein Rechtsextremist, der eine Verschwörung anzetteln soll und dann später in dieser Verschwörergruppe oder Terrorgruppe oder wie immer man das auch nennen mag, dann sogar noch einen Regierungsposten haben sollte. Geht das so schnell oder ist das ein schleichender Prozess und man merkt es vielleicht nicht so?
Also ich denke, dass das ganz klar ein Prozess ist, der länger dauert und wahrscheinlich je nach Person dann schneller geht oder eben auch ein bisschen länger braucht. Was eben wir hier in Pforzheim sehen und was da in diesem Kontext sehr interessant ist, ist eben diese Corona-Demonstrationen, die wahrscheinlich ganz, ganz, ganz zu Anfang in großen Teilen eine Berechtigung hatten und dann aber relativ schnell eben von rechten AkteurInnen unterwandert wurde. Und ja, da ist zum Beispiel die Beteiligung dieses Herrn, die Sie gerade angesprochen hatten, hier bei den Demonstrationen in Pforzheim eben auch zu nennen. Und da muss man sagen, wir haben hier eine Situation in Pforzheim gesehen, wo Menschen sich über 2 Jahre getroffen haben, teilweise 2-mal die Woche und eine Veranstaltung zusammen organisiert haben. Und das ist schon, also man stelle sich mal vor, Fußballverein oder sowas, wenn man da 2-mal die Woche hingeht, man lernt die Leute kennen, lernt sich vertrauen und verfestigt dadurch natürlich auch Ideologien und übernimmt vielleicht auch Ideologien von Menschen, denen man dann vertraut. Ich kenne jetzt von dem Herrn den genauen Hintergrund, wie das losging, bei ihm ehrlich gesagt nicht. Aber wir sehen es eben immer wieder, auch bei rechtsradikalen Attentätern, dass die sich über das Internet radikalisieren und dann man das auf der Straße nicht sieht und die Menschen eben, wie das oft ja gesagt wird, als der nette Herr von oder die nette Dame von nebenan bezeichnet werden und am Ende dann aber eben gewalttätig werden.
Bei den Corona-Demos wurden ja ewig lange die Schilder wie Corona-Diktatur und Maskenfolter und so hochgehoben. Sieht man das heute noch oder hat sich das verändert?
Also was wir aktuell sehen, ist eine Entwicklung hin zu ganz vielen Themen. Also diese Bewegung versucht anschlussfähig zu sein in vielen Bereichen, weil Corona einfach ja nicht mehr das entscheidende Thema ist. Es gibt schon immer noch Leute, die das Thema auch bearbeiten, aber es geht da in verschiedenste Bereiche, sei es Waffenlieferungen an die Ukraine, sei es steigende Lebenshaltungskosten und es wird eben auch ganz pauschal PolitikerInnen, die Presse diffamiert und ja eben auch mit Schmähworten auf diesen Schildern überzogen, der Lüge bezichtigt und ja, die Verbindung ist eben da ganz oft in den Rechtsradikalismus rein. Man muss, wie gesagt, immer dazu sagen, es werden nicht alle Menschen auf diesen Demonstrationen Rechtsradikale sein, das muss man ganz klar dazu sagen. Und da ist eben der Versuch, anschlussfähig zu werden. Und da ist dann eben auch das Thema Migration spielt da eine Rolle. Und deswegen versucht man sich so breit wie möglich mittlerweile aufzustellen, um eben Leute zu diesen Demonstrationen zu mobilisieren.
Guck mal doch mal an, muss denn die Stadt jede und jede Demonstration genehmigen, egal wo sie ist? Kann man da nicht irgendwas einschränken? Zum Beispiel die Lautstärke, dieses Trommeln und Pfeifen, das nervt da doch schon ein bisschen. Gibt es da eine Dezibel-Obergrenze oder so, die man vielleicht ausnützen könnte?
Ja, also was man da nochmal ganz klar und deutlich am Anfang sagen muss, und das möchte ich auch hier im Namen dieser Gruppe zusammenhalten, mit der wir uns eben auch um dieses Thema kümmern oder uns damit beschäftigen, sagen, dass Demonstrationsfreiheit ist eins der wichtigsten Mittel, die die Zivilgesellschaft hat, um auf ihre Themen aufmerksam zu machen und Kritik zu äußern an Gesetzen, die verabschiedet werden oder an Situationen, die wir eben in Deutschland vorfinden. Und deswegen sind wir absolut für gar kein generelles Verbot von irgendwas, weil das wäre eine Grundrechtseinschränkung, die wir uns auch nicht auferlegen lassen wollen würden, wenn uns jemand nicht mögen würde oder nicht unserer Meinung wäre. Wo es aber oder welche Frage man eben mal betrachten sollte, auch als Stadt und als Ordnungsamt oder als Oberbürgermeister, wenn man sieht, dass diese Menschen sich solidarisieren mit jemandem, der wegen Terrorverdacht in Untersuchungshaft sitzt oder saß, wenn man sieht, wie diese Person als politischen Gefangenen bezeichnet, das bedeutet ja, diese Person, diese Demonstranten gehen davon aus, dass diese Person nichts Unrechtmäßiges getan hat, sondern aufgrund ihrer politischen Gesinnung eingesperrt ist. Wenn sowas auf einer Demonstration, die eigentlich ja ein Grundrechtsmittel ist, verkündet wird, dann geht das konträr, dann geht das gegeneinander. Und an der Stelle müsste man eben überlegen, Einschränkungen vorzunehmen oder eben mal zu gucken, was das Gesetz hergibt oder eben auch einfach mal eine Klage anzustreben. Grundsätzlich ist das Demonstrationsrecht in Deutschland oder ja, im Vergleich in Europa eins der besten. Man muss nicht mal eine Erlaubnis haben, um zu demonstrieren. Das ist ja eigentlich ein wirklich, wirklich sehr guter Zustand. Man meldet es an beim Ordnungsamt und hat dann eine gewisse Frist, in der man das noch nicht bewerben darf. Und ab da darf man grundsätzlich erstmal tun, was man möchte, was man angemeldet hat. Und dann kann es eben vom Ordnungsamt, von der Polizeibehörde Einschränkungen geben oder sogenannte Auflagen, die sich eben auf die Aufzugsstrecke bezieht, die sich auf mitgeführte Fahnen bezieht, auf Trommeln und all so eine Geschichten. Und diese Auflagen kann man erlegen und wenn die nicht eingehalten werden, dann eben das gerichtlich klären lassen. Und da wünschen wir uns eben gerade zum Beispiel in Bezug auf Aufzugsstrecken einfach ja auch im Interesse der Stadtgesellschaft eben eine Einschränkung, weil es geht ja bei einer Demonstration darum, seine Meinung zu äußern. Und natürlich möchte man dann auch vielleicht mal eine Straße längere Zeit benutzen, um den Verkehr zu verlangsamen und Leute aufmerksam zu machen. Das ist absolut gerechtfertigt. Nur dieses jede Woche ein- bis zweimal zu tun oder in Wohngebieten demonstrieren zu gehen, wo man eine ganz, ganz kleine Anzahl an Menschen ja nur erreicht. Die sitzen im Keller oder auf dem Dachboden oder wo auch immer, die bekommen das gar nicht mit. Also die Idee, hinter einer Demonstration in der Öffentlichkeit wirksam zu werden, die findet nicht in einem Wohngebiet statt. Und Corona oder Waffenlieferungen haben auch keinen Bezug zu einem Wohngebiet. Also da geht's dann in eine Richtung, wo wir sagen, warum schränkt man das nicht ein? Und das, wie gesagt, in diesem ganzen Kontext der Beteiligung von Reichsbürgern nachgewiesen an diesen Demonstrationen.
Was ist mit den Waffen, die diese ganzen Reichsbürger horten? Da könnte man ja auch mal anfangen, dass man die denen einfach wegnimmt. Ich meine, wenn jemand sich ständig rechtsradikal äußert oder sonstige Dinge tut und man merkt, er ist ja auch psychisch gar nicht mehr so in der Lage, Waffen besitzen zu dürfen, warum kann man die denen jetzt noch nicht so richtig wegnehmen? Da gab es Ideen, das schon länger mal zu tun, das scheint aber nicht in die Gänge gekommen zu sein.
Ja, ich möchte da auch noch einen Satz voranschieben. Das ist sehr, sehr wichtig, das zu tun, weil das eine Gefahr darstellt.
Ich hätte jetzt in Reutlingen vielleicht durchaus etwas vermieden.
Genau, das ist außer Frage, dass das eine große Gefahr darstellt. Was ich aber denke, ist, dass man viel früher ansetzen muss. Man muss das Thema am Ursprung fassen. Und da geht es um Demokratiearbeit. Da geht es darum, zu verhindern, dass Menschen überhaupt in diese Ideologie abrutschen. Das ist mir ganz wichtig, am Anfang zu sagen, damit das, was ich jetzt sage, dann eben nicht als die Lösung sozusagen dasteht. Was man ganz klar sagen muss, das Problem, also ich glaube, man kann sich andere Länder angucken, da haben wir, glaube ich, schon sehr viele Einschränkungen im Waffenrecht. Und was ich lese und mitbekomme, ist das ja auch vom Innenministerium, wird das forciert, eben gerade Reichsbürgern die Waffen wegzunehmen, weil ja ganz oft eben bei solchen Razzien dann sowas wie in Reutlingen passiert, ist ja schon sehr, sehr oft vorher auch passiert. Was ich aber verstehe, ist, also verstehe im Sinne von sehe, was gerade aktuell passiert, dass man erstmal einen Anhaltspunkt haben muss. Also man muss eine Begründung haben, warum man dieser Person die Waffe wegnimmt. Und da scheint es dran zu haken. Und wenn man jetzt eben hört, dass da eine Person, also der Herr Strobel hatte heute Vormittag sich ja geäußert und gesagt, das ist ein perverses Waffenarsenal. Ja, und er sieht keinen Grund, dass ein Mensch, der in Deutschland lebt, diese Waffen im Keller haben muss. Und da muss man sich eben fragen, sollte man da an die Gesetze rangehen und dann eben auch rigoroser vorgehen. Das sind ja immer zwei Teile. Ich kann jetzt nicht abschätzen, wo da der größere Schwerpunkt gerade hingelegt werden muss. Das eine sind die Gesetze und das andere ist die Durchsetzung dieser Gesetze. Das Wichtige ist, man darf es nicht verharmlosen. Und da kommen wir wieder auf dieses Thema Spinner und Terrorprinzen. Die verbindet man nicht unbedingt mit Waffenarsenalen und halbautomatischen Waffen, mit denen man viele Menschen auf einmal verletzen oder sogar töten kann. Und das ist das Entscheidende. Und da müssen wir ran, dass die Gesellschaft aufmerksam ist, auch mal zu gucken, was macht der Nachbar eigentlich, auf so eine Auffälligkeiten auch eben zu melden. Und dann ganz klar müssen diese Menschen diese Waffe weggenommen werden. Das ist außer Frage.
Vorhin fiel schon mal der Satz, ja, da muss man viel früher anfangen. Wahrscheinlich im Gespräch mit den Menschen, aber kann man das überhaupt noch? Also ich finde es unendlich zäh, mit irgendjemand zu reden, der dann mit einer Verschwörungstheorie nach der anderen kommt, ob das jetzt satanische Rituale mit Kindern irgendwo in Untergrundkatakomben sind. Also da schalte ich dann schon ab. Das ist ja wirklich haarsträubender Blödsinn. Aber die Leute kommen dann mit immer mehr solchen Verschwörungstheorien. Kann man mit den Menschen reden? Wie macht man das?
Ja, also da ich bin hoffnungsloser Optimist, muss ich dazu sagen. Ich glaube, wir müssen einfach miteinander reden. Anders, also wir werden hier, wir sagen das auch in unserer Gruppe immer, wir leben hier zusammen in dieser Stadt und ich kann für die Gruppe sprechen, wir mögen diese Stadt sehr gerne und deswegen setzen wir uns für Pforzheim und für unsere Stadt ein, dass das hier eine lebenswerte Stadt ist und bleibt und sich auch in Bereichen, wo es nötig ist, verbessert. Und deswegen müssen wir miteinander reden.
Was macht Zusammenhalten jetzt, also diese gute Initiative, was macht die jetzt speziell, um dieses Gesprächsklima zu fördern?
Ja, die Idee ist bei Zusammenhalten, wir hatten 2022 eine Menschenkette gemacht in Bezug auf diese Montagsdemonstration und sind da relativ schnell zu dem Punkt gekommen, dass wir gemerkt haben, wir kommen so nicht in den Austausch, wir stehen uns trotzdem gegenüber. Wir können so oft sagen, wie wir wollen, dass wir eine für alle Menschen offene Veranstaltung machen wollen. Und haben aber gemerkt, dass wir nicht in den direkten Austausch kommen und haben aber vereinzelt mit Leuten gemerkt, dass man doch reden kann. Und haben dann überlegt, so eine Gespräche dürfen nicht auf der Straße, in der Zerrener Straße abends im Halbdunkel bei Nieselregen stattfinden, in einer Situation, wo man sich gegenseitig mit Argumenten erschlagen will. Mhm. Und sind deswegen auf eine Art Gesprächsformat gekommen, die wir jetzt im letzten Jahr in Stadtteilen in Pforzheim durchgeführt haben, sogenannte Denkräume. Und da geht es um einen kontrollierten, also nicht das Wort verbietenden Austausch mhm. zwischen Menschen, sondern einen Austausch, der wertschätzend ist und respektvoll und Menschen Zeit gibt, sich zu äußern und nicht eine Situation erzeugt, in der man gleich schon das nächste Argument sozusagen vorbringen will. Und das ist eigentlich so eine Idee.
Wie genau funktioniert das? Das ist jetzt keine Podiumsdiskussion, sondern oder wie funktioniert
genau, das? Genau, das ist genau das eigentlich die Gegenidee zu einer Podiumsdiskussion, mhm. wo dann meistens die Lautesten sowieso dann nur reden und viele andere nicht zu Wort kommen. Die Idee ist, dort in kleinen Gruppen von 3 bis 4 Personen sich in der ersten Phase jeweils 7 Minuten Zeit zu nehmen und zu einem bestimmten Thema, das muss nicht Corona sein, das können die Krisen sein, das war das, was wir jetzt gemacht haben oder auch ganz andere Themen, sich gegenseitig 7 Minuten Zeit zu geben, darüber zu reden, wie man zu diesem Thema denkt. Und diese 7 Minuten werden eingehalten, also auch wenn die Person nur 1 Minute redet, dann wird 6 Minuten lang geschwiegen. Und in unseren Denkräumen haben wir das wahrgenommen, dass viele Menschen, die dieses Konzept gehört haben, gedacht, naja, was, das ist ja komisch. Also sowas, das hört sich ja ganz komisch an und weiß ich gar nicht, was ich davon halten soll. Und wir haben eigentlich bei, ich würde sagen, 99,9% der Menschen gesehen, dass die mit einem sehr, sehr, sehr breiten Lächeln im Gesicht aus diesen Veranstaltungen rausgegangen sind, weil sie gesagt haben, sowas habe ich seit Jahren nicht mehr erlebt, dass mir jemand oder mehrere Leute so respektvoll und aufmerksam zugehört haben. Und da fängt das Denken an und der Austausch an, fängt dort an. Also das ist jetzt nicht die endgültige Lösung, aber das ist so die Grundidee.
Wenn einer partout sich so gerne reden hört, dass er aus den 7 Minuten 17 machen will, was geht dann?
Also es gibt ganz klare Regeln, die vereinbart werden am Anfang mit dem Moderator oder mit der Moderatorin. Und wir haben uns bei den ganzen Veranstaltungen immer vorbehalten, Menschen auszuschließen. Und da geht es nicht darum, dass wir jemandem das Wort verbieten wollen, sondern es geht einfach darum, das ist unsere Idee, das ist unser Angebot. Und wer das annehmen möchte, soll sich bitte dran halten. Man muss aber sagen, wir mussten niemand ausschließen. Mhm. Und das ist wirklich, gibt uns Hoffnung, dass Menschen...
Wie groß ist der Anteil des Schweigens?
Das ist ganz unterschiedlich. Das ist ja wirklich auch personenabhängig. Es gibt Menschen, die eher viel reden können und andere eher wenig. Genau.
Was macht Zusammenhalten noch?
Also aktuell ist das genau unser Fokus. Wir hatten, wie gesagt, diese Menschenkette in Pforzheim gemacht, wo wir uns eben auch weiter damit beschäftigen, sind diese Demonstrationen eben zu beobachten, was da stattfindet und eben auch zum Beispiel mit der Presse eben drüber zu reden, wie wir das sehen, eine andere Einschätzung und versuchen auch zum Beispiel über den Gemeinderat Einfluss zu nehmen, eben mit den Demonstrationen, dass selbst wenn man nichts verändern kann, vielleicht jetzt aus rechtlicher Sicht oder aus Verbots- oder Einschränkungssicht, zumindest mal Fragen beantwortet werden. Wer läuft damit? Was gibt es für Erkenntnisse, vielleicht auch über Landes- oder Bundespolitik, zu wissen, was hier in Pforzheim eigentlich stattfindet? Und da sehen wir noch ein großes Defizit, weil das auch seit der Razzia im Dezember letzten Jahres eigentlich fast nicht stattgefunden hat, die öffentliche Debatte oder Informationsfluss auch zu dem Thema.
Wie radikal sind diese Menschen, die jetzt da in Pforzheim mitlaufen? Sind die so radikal, dass sie als Gesicht von Zusammenhalten irgendetwas befürchten müssen?
Also ich gehe bei eigentlich erstmal einem Großteil der Menschen davon aus, also ich bin nicht naiv, aber ich gehe beim Großteil der Menschen erstmal davon aus, dass sie ihre eigene Meinung vertreten wollen und mir persönlich, weil ich eine andere Meinung habe, da jetzt nicht irgendwie mir auflauern oder irgendwie sowas. Und ich kann mit Glück sagen, dass mir noch nie was passiert ist. Ich weiß aber von anderen Menschen aus Pforzheim, dass sie auf diesen sogenannten Todeslisten standen, dass sie angegangen wurden, sei es im Internet, sei es auch irgendwie mit Briefen, die gesendet wurden. Genau, also da habe ich, glaube ich, einfach Glück gehabt, weil das Christian Schmidt da auch ein gütiger oder ein hilfreicher Name, den es öfters gibt. Genau, ja. Und also die muss man, was man eben noch, weil Sie das gefragt hatten, mit den, wie gefährlich sind die oder wer macht da mit? Es ist weiterhin eine sehr heterogene Gruppe. Und es wird bestimmt immer noch die eine oder die andere Person geben, die ein berechtigtes Anliegen hat. Und das darf man nicht vergessen. Aber wir sehen halt, ein Großteil der Menschen sind im verschwörungstheoretischen Bereich unterwegs und in den Staat ablehnenden Haltung.
Gibt es noch ein aktuelles Thema, wo Zusammenhalt gerade dran arbeitet, das mit Pforzheim zu tun hat?
Also grundsätzlich sind das eben die Themen, die ich schon genannt hatte, dass wir eben diese Denkräume machen und uns eben auch weiter mit diesen Demonstrationen beschäftigen. Wo wir, sag mal, unterstützend tätig sind, ist eine Initiative, die gerade im Landtag läuft, wo es um den Schutz der Plätze der Synagogen geht, unter anderem eben auch hier in Pforzheim, weil es da eben ja einen Bereich gibt, wo man ja diese Plätze nicht schützen kann. Also es ist ganz normaler öffentlicher Raum, der natürlich eine Bedeutung hat, eine historische und eine sehr starke Bedeutung hat, eine historische, aber durchs im Demonstrationsrecht nicht geschützt ist. Also man kennt das ja aus Berlin zum Beispiel, da gibt es diese Bannmeile, wo Demonstrationen nicht stattfinden dürfen, am Denkmal für die getöteten Juden zum Beispiel. Und da gibt es gerade eine Initiative, die wir eben auch im Hintergrund mit unterstützen und auch in öffentlichen Auftritten, wo es darum geht, diese Plätze zu schützen, weil eben diese...
Also konkret in Pforzheim den Platz der Synagoge unten an der Zahnerstraße.
Genau, richtig. Also das wäre in Pforzheim, aber auch in anderen Städten. Also da geht es nicht nur um Pforzheim, sondern auch um
andere Städte. Gut, aber also, genau. Ja, das ist dann von Zusammenhalt in Pforzheim die Grundidee. Wie soll man den Platz schützen? Soll man den von diesen Demonstrationen generell befreien oder soll da nur Ruhe herrschen oder...
Also wir würden uns wünschen, dass diese Plätze grundsätzlich für Demonstrationen einfach ausgeschlossen werden. Dass da einfach ganz klar eine rote Linie gezogen wird. Auf diesem Platz demonstriert man nicht. Das ist der Platz, der zur jüdischen Gemeinde gehört, die dort natürlich ihre Veranstaltungen und ihre Gebete und Gedenkveranstaltungen weiter abhalten werden natürlich. Das ist deren Platz und der soll eben für Demonstrationen nicht genutzt werden. Und da gibt es noch andere Plätze, das ist jetzt ein bisschen schwieriger. Wir hatten da auch schon Austausch, zum Beispiel mit der Landeszentrale für politische Bildung, wo es um den Wartberg in Pforzheim geht, wo ja in einem Jahr auch die sozusagen nachgelagerte Fackelmahnwache stattgefunden hat nach dem 23. Februar, wo eben auf dem Zwischenplateau demonstriert wurde. Und wir von Zeitzeugen ganz genau wissen, dass auch dieser Bereich eben Schutt aus dem bombardierten Pforzheim ist, wo auch Überreste von Menschen sind und wo wir einfach sagen, es kann einfach nicht sein, dass Rechtsradikale mit solchen Geschichtsrevisionismus auf diesem Berg demonstrieren. Da muss unser Staat handlungsfähig sein und sagen, das geht nicht. Oder unsere Stadt. Ja.
Okay, dann bedanke ich mich für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Schönen Tag noch.
Dankeschön.
So, mit diesem Schlusswort wünschen wir auch Ihnen natürlich einen schönen Tag und angenehme 2 Wochen. Denn dann sehen wir uns wieder hier zur kommenden Folge. Bis dann!